Willkommen zurück bei Breaking Media, wo ich jetzt Alexander Pröll, den Staatssekretär für Digitalisierung, begrüßen darf. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir reden heute gleich noch über die Frage, warum wir eigentlich Word und andere Microsoft-Anwendungen von unseren Geräten löschen sollten, beginnen aber aus aktuellen Gründen mit dem Social-Media-Verbot für Jugendliche. Da sind Sie letzte Woche vorgeprescht, haben gesagt, Sie möchten zum neuen Schuljahr schon ein solches Verbot für unter 14-Jährige haben. Jetzt hat Medienminister Andreas Babler angekündigt, er möchte einen Gesetzesentwurf erarbeiten und den bis zum Sommer einbringen. Er nennt es jetzt Social Media Ordnungsgesetz und hat so ein bisschen zum Teil auch andere Vorstellungen. Gehen wir zunächst auf den Zeitplan. Waren Sie da überambitioniert, als Sie gesagt haben, mit dem neuen Schuljahr soll das schon stehen?
Also da muss ich vielleicht ganz kurz ausholen. Ich sage seit 5 Monaten, dass wir ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche brauchen. Warum? Eben aus Kinder- und Jugendschutzgründen heraus. Und wir sehen einfach eine sehr, sehr starke Abhängigkeit in den diversesten Bereichen. Kinder und Jugendliche verbringen pro Tag 6 bis 7 Stunden teilweise auf Social Media. Es fördert Hass, es fördert Negativität im Netz. Und genau darum ist es, glaube ich, aus meiner Sicht geboten, hier möglichst rasch ein Verbot zu etablieren. Warum hat das jetzt an Fahrt aufgenommen? Ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte für das neue Schuljahr. Und ich habe gesagt, ja, weil ich glaube, wir können nicht länger zuwarten. Das heißt, in der Koalition eint uns definitiv das Ziel, die Kinder und Jugendlichen zu schützen, ihnen ihre Kindheit und Jugend zurückzugeben.
Trotzdem ist es so, dass Sie ursprünglich gesagt haben, Sie möchten auf eine EU-weite Lösung warten. Und jetzt entscheiden Sie sich doch dazu, im Zweifel dann im Alleingang es schneller zu machen. Warum dieser Switch?
Also ich bin dafür, es so rasch wie möglich zu machen. Ich habe ja auch mit der Kommissarin im November gesprochen. Und meine große Sorge ist, dass die EU hier zu lange braucht, eine Lösung zu finden. Der Bericht war für Ende des Jahres vorhergesagt, der ist bis jetzt noch nicht da. Das zeigt, dass die Kommission hier schon im Verzug ist. Ich glaube trotzdem, und ich glaube auch das ein uns, dass eine europäische Lösung die sinnvollere Variante wäre. Aber wir müssen uns national trotzdem darauf vorbereiten, weil ich möchte nicht warten, die Kinder und Jugendlichen noch 2 Jahre zu schützen, oder warten, bis wir sie schützen können. Weil ich glaube, zumindest in Gesprächen mit Eltern, Lehrern, Großeltern, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und darum möglichst rasch und am besten gemeinsam. Und bei der Zielsetzung sind wir in der Koalition uns sehr, sehr einig.
Jetzt hat Andreas Babler noch offen gelassen, welche Plattformen konkret betroffen sein sollen. Er hat gesagt, er möchte noch mit Experten sprechen. Haben Sie schon Vorstellungen, wo Sie sagen, diese oder jene möchten Sie sicher auf dieser Liste sehen?
Also es gibt die Großen, die, glaube ich, relativ klar sind, aber es ist nicht so trivial. Weil was wir in Australien zum Beispiel sehen, ist, dass die Kinder und Jugendlichen aufgrund des Verbots sich in kleinere Echokammern des Internets begeben. Auch das kann ja nicht unbedingt der Sinn sein. Das heißt, es ist nicht ganz einfach. Und darum sagen wir jetzt auch, und wir werden gemeinsam einen Fahrplan zwischen den Koalitionsparteien erarbeiten, mit Experten sprechen und dann hoffentlich so rasch wie möglich in Umsetzung kommen. Welche das sind, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Da sind die Experten am Wort. Wir als Politik geben, glaube ich, die Zielsetzung vor und die, glaube ich, haben wir vorgegeben.
Also Konkretes hören wir da auch von Ihnen noch nicht. Unterschiedliche Vorstellungen gibt es auch beim Alter. Andreas Babler spricht immer von unter 15-Jährigen, Sie von unter 14-Jährigen. Was spricht denn dagegen, die Jugendlichen länger zu schützen?
Spricht nichts dagegen.
Also Sie wären durchaus offen für eine Regelung für unter 15-Jährige.
Habe ich auch gesagt, die politische Zielsetzung muss klar sein, Kinder und Jugendliche zu schützen. Ich habe auch immer in Interviews gesagt, ob das jetzt 14 oder 15 ist, ist für mich nicht ganz so trivial. Es geht einfach darum, möglichst rasch ein Verbot auch technisch möglich zu machen. Und das werden auch die Experten quasi sich ansehen. Es gibt die Albanen, es gibt Australien, Frankreich prescht jetzt vor. Deutschland hat sich dazu bekannt. Und was ich nicht möchte, und darum habe ich auch gesagt, wir sollten aufs Tempo drücken, ist, dass die europäische Ebene zu lange braucht, die Nationalstaaten in anderen Ländern eine Lösung finden und wir als Österreich keine Lösung parat haben. Das ist meine Sorge und darum sollten wir uns bestmöglich für beide Varianten vorbereiten.
Jetzt gibt es in Australien dieses Verbot schon und da ist man den Weg gegangen, den Sie jetzt auch gehen wollen, nämlich dass man bei den Plattformen ansetzt. Die Reaktion der Plattformen ist jetzt die, nämlich sowohl von Meta, also dem Mutterkonzern von Facebook und Instagram, als auch neuerdings von Snapchat, dass sie sagen, eigentlich sollte diese Altersverifizierung schon im App Store stattfinden. Ist das eine Variante, die Sie auch für möglich und gut halten?
Ja, also es gibt mehrere Lösungen, die zum Ziel führen. Es gibt mehrere Wege. Auch das wird erarbeitet werden. Also quasi die Argumentation in Australien ist, die Plattformen geben die Möglichkeit, die Ausweise hochzuladen. Jetzt kann man auch kritisch beleuchten, weil ich bin ein Fan, dass man einfach das komplette Bild hat. Und hier kann man natürlich sagen, ist es sinnvoll, dass jeder seine Ausweisdaten den großen Plattformen gibt, weil die digitale Souveränität die uns als Europa auch sehr wichtig sein sollte, sagt in gewisser Art und Weise das Gegenteil. Das heißt, eine Möglichkeit, über die Stores das anzusteuern, ist natürlich auch eine. Es gibt die ID Austria, ist eine andere Möglichkeit. Ich glaube, man muss sich alle Karten auf den Tisch legen, muss schauen, welche Lösung die sinnvollste ist, und ich bin da total offen. Für mich geht es einfach um das Ziel.
Aber die Lösung schaffen Sie bis zum Sommer?
Die Lösung wäre meiner Vorstellung nach, dass wir sie bis zum Sommer schaffen, so rasch wie möglich. Wie gesagt, das Ziel ein uns in der Koalition, und das ist schon mal etwas Positives.
Jetzt haben Sie mir schon ein Stichwort geliefert für das nächste Thema, das ich auch noch mit Ihnen besprechen möchte. Wir führen aktuell Calls über Microsoft Teams. Wir zahlen mit Visa und Mastercard. Wir chatten über Anwendungen wie WhatsApp Messenger und speichern unsere Urlaubsfotos auf der iCloud. Das heißt, in ganz vielen Lebensbereichen verlassen wir uns auf amerikanische Technologien. Und das macht uns abhängig.
Mal angenommen, die USA und China könnten einen Schalter umlegen. Und von heute auf morgen wäre alle Technik, die von dort kommt, lahmgelegt.
Im wirtschaftlichen Umfeld kann ein Worst-Case-Szenario sein, dass die Firmenkommunikation nicht mehr funktioniert. Ja? Oder dass man eben keine Aufträge mehr abschicken kann oder keine Bestellungen mehr abgeben kann, weil irgendwelche Server nicht mehr erreichbar sind oder dergleichen. Und das kann im Wesentlichen Produktionen stilllegen und großen Schaden verursachen.
Das Szenario zeigt, wir wären aufgeschmissen. Privatleute, viele Unternehmen und auch der Staat. Etwa 70% der europäischen Cloud-Dienste stammen von US-Anbietern. Daher muss Europa von den Tech-Giganten USA und China digital unabhängiger werden. Zahlreiche Politiker, Experten und Unternehmer beraten vor einigen Monaten auf dem Gipfel zur digitalen Souveränität Europas in Berlin. Klar ist,
es geht darum, dass man vielleicht mal zuerst Produkte innovieren sollte, bevor man sie reguliert. Das heißt, einen Paradigmenwechsel im Denken der Europäischen Union ist sehr, sehr zentral. Wie gehen wir mit Fehlern um? Wie gehen wir mit Innovation um?
Ein Umdenken. Für Unternehmen bedeutet das,
die staatliche Unterstützung wäre, die Regulierung runterzufahren, dass die Unternehmen nicht so viel administrativen Ballast mit sich führen müssen, dass sie halt frei entwickeln können und die Entwickler nicht so krumm denken müssen, dass sie erst die Regulierung befriedigen und dann den Kunden. Das muss genau umgekehrt sein.
Digitale Souveränität bedeutet nicht Abschottung, sondern Entscheidungsfreiheit, wenn die Produkte für den europäischen Markt auch sicher gemacht sind.
Wir merken auch gesellschaftlich, die Vertrauenszahlen sind einfach nicht so hoch. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, dass unsere Produkte gut angenommen werden und dieses Vertrauen aufbauen. Ich glaube, das kann eine riesen Stärke des europäischen Marktes werden.
Damit Europa handlungsfähig bleibt, wenn anderswo der Stecker gezogen wird.
Herr Pröll, diese Angst vor diesem Steckerziehen, vor diesem digitalen Blackout, die ist groß, weshalb die Europäische Union und auch Sie in Person jetzt versuchen, unabhängiger zu werden. Aber ist diese Unabhängigkeit überhaupt noch machbar?
Also vielleicht, da muss man ganz kurz ausholen, weil was wir gesehen haben als Europäische Union, dass wir in der Vergangenheit sehr stark im Energiebereich von anderen Ländern, anderen Kontinenten abhängig waren. Wir haben es im Sicherheitsbereich gesehen. Und da habe ich mir bei Amtsantritt im März vor einem Jahr sehr genau angesehen, wie das im digitalen Bereich aussieht. Und wir sind sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass die Abhängigkeit Europas im digitalen Raum eine sehr, sehr große ist. Und das hat, glaube ich, auch der Beitrag gerade gezeigt. Und ich glaube, es geht nicht darum, und das ist, glaube ich, sehr, sehr zentral, dass Europa komplett autark wird im Bereich der Digitalisierung, sondern dass wir gegenseitige Abhängigkeiten schaffen. Und darum haben wir die Initiative als Österreich gestartet, der sich alle 27 Staaten angeschlossen haben. Ich glaube, da können wir als Österreich auch mal stolz sein, weil wir hier vorangeschritten sind und das in Fachkreisen sehr, sehr begrüßt wurde. Und ich glaube, es ist sehr, sehr klar, in welche Richtung die Europäische Union jetzt geht, auch wenn man sich die geopolitischen Spannungen, die im Moment bestehen, mit den USA, mit Russland und China, dann macht das absolut Sinn.
Aber um uns mal die Größenverhältnisse so vor Augen zu führen, ja, haben wir eine Grafik vorbereitet, wo wir aufzeigen, wie die Rechenzentrumskapazitäten größenmäßig auseinanderliegen. Diese Daten, also diese Rechenzentrumskapazitäten braucht man, um Daten zu speichern oder auch für KI-Anwendungen. Da baut Europa zwar massiv aus, aber die USA bauen ungleich mehr aus. Die haben am Ende hier mehr als das Fünffache unserer Kapazität, obwohl jetzt von den Einwohnerzahlen Europa sogar mehr hat als die USA, also nur um das in Relation zu setzen. Und auch wenn wir uns die Investitionssummen anschauen, die da derzeit fliegen, auf dem Digitalgipfel, den Sie Ende letzten Jahres abgehalten haben, da haben sich europäische Firmen dazu verpflichtet, 12 Milliarden Euro zu investieren. klingt viel, wenn man sich aber im Vergleich Google anschaut, das investiert allein 85 Milliarden und Amazon überlegt ein Investment von 50 Milliarden. Kann Europa da wirklich aufholen und ein Partner auf Augenhöhe werden?
Also ich bin ein grenzenloser Optimist und ich sage ja, Europa muss sich seiner Stärken wieder bewusst werden. Sie haben schon angesprochen, wir haben mehr Einwohner als die USA, wir haben unglaublich gebildete Fachexperten, IT-Talente, aber was wir sehen ist, wir haben keinen Kapitalmarkt. 300 Milliarden Euro fließen jährlich von Europa in die USA und ich kann jetzt schon auch sagen, also die großen Pensionsfonds aus Europa investieren in den USA, also ich kann schon auch gegenseitige Abhängigkeiten erkennen und diese 12 Milliarden, die Sie angesprochen haben, sind ein erster Schritt. Die Kommission stellt 20 Milliarden oder 20 weitere Milliarden für KI-Gigafactories zur Verfügung. Die Stadt Wien hat sich gemeinsam mit dem Bund hier auch einen LOI, einen Letter of Intent abgegeben. Das heißt, ich glaube,
also eine Willensbekundung
hier, die KI Gigafactory, da wird es 5 in Europa geben, nach Österreich zu holen. Ja. Und wir haben jetzt auch mit der Industriestrategie gezeigt, wir setzen auf Schlüsseltechnologien und setzen hier auf Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Das heißt, das Anerkenntnis ist da, das Umdenken findet statt und es geht darum, weil die starke Abhängigkeit, die zugegebenermaßen noch besteht, das wäre eine Illusion zu sagen, die ist nicht da, das wäre eine Lüge, dass wir die schrittweise reduzieren.
Gehen wir ein bisschen in die Praxis, um es ein bisschen anschaulicher zu machen. In Frankreich sollen Beamte ab dem kommenden Jahr statt Zoom oder Microsoft Teams nur noch die französische Software Visio nutzen, die dann auch mit französischen Servern arbeitet, also komplett unabhängig ist. Wie wollen Sie denn Österreich komplett auf österreichische Produkte umstellen? Ab wann nutzen unsere Beamte österreichische Software?
Also es geht darum, die Souveränität sehe ich als europäischen Gedanken.
Ja, das heißt, oder französisch. Also wann sollen die österreichischen Beamte auf europäischer Software arbeiten?
Wenn man sich zum Beispiel das Verteidigungsministerium ansieht, dann ist das schon auf LibreOffice umgestiegen. Das Wirtschaftsministerium folgt. Also sind die erste Schritte in die richtige Richtung. Und um es ganz konkret zu machen, im Vergaberecht werden wir den Passus digitale Souveränität oder digital souveräne Lösungen bevorzugen. Das heißt, das ist ein Kriterium, das wir in das Gesetz reinschreiben werden. Was bedeutet, beim Vergabeprozess kann der Staat diesen Produkten, den österreichischen Lösungen, den europäischen Lösungen Vorzug geben. Nicht muss, sondern kann und bedeutet natürlich auch für die eigene Wertschöpfung was Positives.
Und welche Anreize wollen Sie für Privatunternehmen schaffen?
Privatunternehmen müssen sich halt auch langfristig die Frage stellen, wie stark abhängig wollen wir sein? Wir machen diverse Förderungen für die KMUs zum Beispiel, wie sie sich digital bilden können. Und wie gesagt, ich bin dafür, der wesentlichste Beitrag, den wir für die Privaten leisten können, ist, und das wurde auch im Beitrag angesprochen, hier die Regulatorik in gewissen Bereichen runterzufahren. Dann kann hier Innovation entstehen, weil das, was wir sagen, ist ja, in Europa hatten wir den Gedanken, wir regulieren zuerst, bevor die Innovation geschieht und es sollte andersrum sein. Das heißt, hier kann der Beitrag für die Unternehmen sein, Regulatoren drunter zu setzen.
Dass Sie damit auch amerikanischen Unternehmen entgegenkommen, weil für die ja die Regulatorik dann auch sinkt, stört Sie nicht?
Naja, es ist schon ein Level Playing Field, muss man sagen, aber durch dieses Vergabegesetz kann man ja europäischen Produkten als Staat, und wir sind die öffentliche Hand in Österreich, ist einer der größten.
Den Vorzug geben, genau. Ich möchte trotzdem noch ein Beispiel nennen, wo es nämlich schwierig wird zu sagen, nehmen wir europäische Alternativen. Wir sehen das jetzt am Beispiel Lufthansa. Die Lufthansa-Gruppe und damit auch die Austrian Airlines haben erst vor 2 Wochen bekannt gegeben, dass jetzt alle Maschinen in den nächsten 3 Jahren mit Elon Musks Starlink-Satelliten-Internet ausgestattet werden. Also das ist eine Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, wo das Problem eigentlich schon auf der Hand liegt, dass wir sagen, eigentlich wollen wir unabhängig werden. Also eins, die österreichischen Vorzeigeunternehmen setzt damit auf eine neue amerikanische Technologie. Zeigt das nicht, dass europäischen Unternehmen das Problembewusstsein in dem Bereich einfach noch fehlt?
Ich glaube, es ist am Entstehen, dass das Problembewusstsein immer stärker verankert wird. Aber wenn wir jetzt Starlink hernehmen, 2/3 aller Satelliten gehören einem Mann, die im Weltall sind. Von 13.000, ich glaube 9.000 habe ich im Kopf. Ja. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und das Problem ist noch viel größer, wenn das nicht einem Staat gehört, sondern einer einzelnen Person, die darüber entscheiden kann. Also die kann sagen, in der Ukraine drehe ich das Internet auf, oder im Iran dreht das Internet ab. Das ist eine Machtzentralisierung, die ich als sehr problematisch erachte. Ich würde jetzt keinem Unternehmen einen Vorwurf machen, dass sie auf diese Satelliten setzen, weil das Angebot halt dementsprechend nicht da ist. Ich glaube, wir müssen es umdrehen und sagen, wir müssen europäische Hersteller möglich machen. Wir müssen den Kapitalmarkt herbringen, wir müssen entbürokratisieren, dass es hier einfach Wettbewerb gibt, dass wir den Amerikanern zeigen, hey, wir können das auch. Und es gibt die ITU, eine UNO-Organisation, die die Satellitenfrequenzen vergibt. Hier müssen die Europäer eine viel stärkere Rolle spielen. Da sind derzeit die Asiaten drinnen und die Amerikaner. Also das ist unser quasi... Das können wir aus eigener Kraft schaffen, hier eine stärkere Rolle zu spielen.
Aber das heißt, wir müssen technologisch aufholen, weil so wie jetzt die Situation ist, sagen Sie, haben die Unternehmen auch keine andere Alternative als auf amerikanische Lösungen.
Großteils nicht, das ist die Wahrheit.
Herr Bröll, wenn man nun auch als privates Unternehmen oder als Privatperson sich entschließt, zu sagen, okay, ich gehe auf europäische Alternativen, ich versuche mich abzuwenden von amerikanischen Lösungen, gibt es aktuell nur einen privaten Anbieter, der so eine Liste aufführt, wo er zeigt, welche Alternativen am Markt zur Verfügung stehen? Wir haben das auch aufgezeigt hier auf European Alternatives EU. Warum gibt es sowas nicht längst schon von Ihnen?
Von mir, Staatssekretär, meinen Sie? Das ist eine gute Frage, das können wir uns gerne durchdenken. Ich bin für jede Idee offen. Vielen Dank, dass Sie die Idee liefern. Werden wir uns gerne anschauen.
Schön. Dann möchte ich nochmal auf die Konzerne, amerikanische und chinesische, zurückkommen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass sie natürlich die Macht haben, uns den Stecker zu ziehen und sozusagen unsere Technologien lahmzulegen. Was aber genauso passiert, ist, dass sie einen Einfluss auf unsere Gesellschaft nehmen über die Algorithmen, die vorkommen. Ganz konkret wissen wir, dass zum Beispiel auf der Plattform X von Elon Musk Algorithmen auch Wahlen beeinflussen. Wir haben das gesehen, Elon Musk ist nicht nur mit AfD-Chefin Alice Weidel aufgetreten, es sind auch Inhalte der AfD stärker ausgespielt worden. Studien zeigen, dass X und TikTok Inhalte von rechten Parteien stärker pushen, häufiger empfehlen, also auch wenn man eben nicht danach sucht oder denen folgt, kriegt man die Inhalte vorgeschlagen. Braucht es hier strengere Regeln für Algorithmen?
Ja. Das wäre die kurze Antwort. Ja. Die lange Antwort ist, um das vielleicht zu sagen, also woher kommen wir? Und wir kommen davon, dass im Mittelalter ein Reiter gekommen ist mit Pergament und die Botschaft des Königs transportiert hat und die Bevölkerung wusste, das ist die Wahrheit. Dann gab es den Buchdruck und jeder hat seine eigene Wahrheit quasi verbreitet. Und was wir in Wahrheit jetzt erleben, ist der digitale Buchdruck, wo einzelne Personen eine extrem große Öffentlichkeit erreichen oder einzelne Unternehmen. Ein Milliardenpublikum in Wahrheit mit KI-gefütterten Algorithmen. Und ich sage immer, ich glaube, wir leben vor allem in einer kognitiven Krise, weil Algorithmen sehr stark davon leben, dass negative Aspekte viel stärker rausgestrichen werden. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, und ich glaube, das sollten wir sein, dann sind wir im Bereich der Reglementierung von dieser großen Machtansammlung der Algorithmen und der Social-Media-Plattformen erst ganz am Anfang. Ich habe es eh schon gesagt, Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige ist ja nur ein Aspekt. Aber de facto kann man sich schon mal kritisch fragen, warum für herkömmliche Medien wie zum Beispiel Iris ein Redaktionsstatut gilt und für die Plattformen nicht. Also ich glaube,
das heißt aber, die Regulierung soll Ihrer Meinung nach nicht nur so weit gehen, dass man sagt, Falschmeldungen dürfen nicht verbreitet werden, sondern wir regulieren auch, welche Inhalte wie stark verbreitet werden. Das ist ja auch ein Eingriff.
Es ist ein Eingriff, aber ich glaube, es hat einen gesellschaftlich großen Impact und wir müssen hier einfach sachte vorgehen, aber uns schon überlegen, weil auch so, wie es derzeit ist, glaube ich, kann es nicht weitergehen, weil wenn man sich das durchdenkt, was bedeutet denn das für die herkömmlichen Medien? Das heißt, ich glaube, wir werden rasch auch Antworten liefern müssen und diese Ungleichheit, die derzeit besteht, die sehe ich einfach so langfristig nicht.
Politische Ausgewogenheit ist da durchaus ein Aspekt, den Sie vorschreiben möchten.
Ich sehe es so, dass wir es, wenn man sich das jetzt konsequent weiterdenkt, es nicht weiter funktionieren kann. Das heißt, wir stehen ja ganz am Anfang. Das ist der Punkt, den ich einfach, glaube ich, machen wollte.
Jetzt hat Donald Trump da ja einen sehr radikalen Zugang gewählt. Er hat gesagt, der chinesische Anbieter TikTok darf nur weiter am amerikanischen Markt agieren, wenn er in ein amerikanisches Joint Venture geht oder amerikanisch wird. Ist das ein Ansatz, den Sie sich für Europa auch vorstellen können?
Also bei der Diskussion um den TikTok-Kauf, oder haben Sie jetzt Twitter gemeint?
Nein, TikTok.
Kann man sich mal als Europäer fragen, warum die europäische Gesellschaft nie überlegt hat, wie schaffen wir es, eine europäische Plattform zu generieren? Wie gesagt, wir sind da einfach abhängig und wir merken einfach, dass extrem viel abgegriffen wird an Daten, an Informationen. Und es ist vieles vorstellbar. Es ist ein starker Protektionismus, den der Trump macht. Ich glaube, wir sollten kluge Reglementierungen treffen und auf die eigene europäische Stärke vertrauen. Aber ich sage auch dazu, ich bin jetzt nicht der Medienminister, das heißt, ich kann hier keine genauen Aussagen treffen, wie das zukünftig aussehen könnte.
Aber Sie haben sich eine Meinung dazu, die hat mich interessiert. Wo sich, glaube ich, alle quer durch einig sind, ist, dass es eine stärkere Medienkompetenz braucht bei den Menschen, die eben konfrontiert sind mit den diversen neuen Technologien und Informationsplattformen. Ihr Regierungskollege, Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS, hat deshalb entschieden oder angekündigt, dass er Medienkompetenz zum Unterrichtsfach machen will. Gekürzt wird ausgerechnet Latein. Gefällt Ihnen das?
Meine ehrliche Meinung ist, dass es sinnvollerweise hier schon Schritte in die richtige Richtung sein können. Es wird koalitionär noch zu verhandeln sein. Es geht auch, KI zu etablieren und dementsprechend Latein zu kürzen. Ich glaube, den Vorstoß meinen Sie auch. Medienkompetenz, ich finde das sehr sinnvoll, weil wir die junge Generation auf die Herausforderungen von morgen einstellen müssen. Und ich glaube, dass es hier notwendig ist, einige Änderungen vorzunehmen.
Dass Latein gekürzt wird, stört Sie nicht?
Stört mich nicht, ist die Frage. Ich glaube, es wäre sinnvoll, hier Änderungen oder zumindest KI in die Schulausbildung zu integrieren. Und dementsprechend muss man halt schauen, wie man das konkret macht. Aber wie gesagt, wir werden das koalitionär noch besprechen.
Ich versuche es nochmal anders. Was würden Sie denn opfern an Unterrichtsfächern?
Ich bin kein Bildungsminister. Ich habe mir das im Detail nicht durchgedacht. Ich persönlich kann als Digitalisierungsstaatssekretär sagen, wenn der Vorstoß heißt, dass wir KI und Medienkompetenz in die Schulausbildung bringen sollten, dann finde ich das persönlich einen guten Vorschlag.
Alexander Pröll, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.